Rethink Agriculture – Von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.
Eine, oder?
Genau. Genau, wir sind jetzt sozusagen live. Marcel, du verstehst mich weiterhin, oder?
Sehr gut, ja.
Sehr gut. Wir haben jetzt schon ein paar Teilnehmer und warten noch ein paar Minuten, bis sich dann noch vielleicht die ein oder anderen anmelden. Ich höre dich, du hörst mich ein paar Minuten noch. Wir sind schon bei vielen, die gerade dazukommen. Dann starten wir. So.
Unsere vielfältigen, artenreichen Sommerzwischenfruchtmischungen erhältst du aktuell in der Frühbezugsaktion mit 5% Rabatt zum Vorjahrespreis sowie mit halben Versandkosten ab einer Bestellmenge von 200 Kilogramm in 25 Kilogramm Packungen. Und Big Bags bekommst du sowieso versandkostenfrei von uns geliefert. Profitiere also von unserer Frühbezugsaktion und bestelle gleich jetzt.
Gut, ich denke, wir sind schon bei einer Zahl, wo es okay ist. Es ist 19.05 Uhr. Wir haben eher mit leichter Verspätung. Möchte ich alle ganz herzlich begrüßen und mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken für das riesengroße Interesse daran, an dem Webinar mit Marcel van der Heijden von der Universität Zürich und dem Agroskop, der uns seine Forschungen und Erkenntnisse zu dem Thema Pilze und Bakterien, also diesem Bodenleben, dem Mikrobiom im Boden und den Zusammenhang zu fruchtbaren Böden, zur Fruchtbarkeit der Böden näher bringen wird. Und in dem Sinn werde ich dann gleich starten, werde ich dir gleich das Wort ergeben. Marcel, ganz, ganz kurz noch zur Abwicklung. Die Fragen an die Zuschauer, die können Sie bitte im Chat stellen. Ich werde die dann sammeln und wir werden die dann nach 45 Minuten circa gesammelt dann dem Marcel stellen. Wenn irgendwas zwischendurch ist, werde ich vielleicht kurz einhaken, aber ansonsten glaube ich, Marcel, können wir starten.
Ja, gerne. Dann fange ich an. Ist das gut?
Das ist super, ja.
Ja, gut. Dann guten Abend aus der Schweiz, aus Zürich. Mein Name ist Marcel van der Heijden. Wie Sie wahrscheinlich hören an meinem Namen, bin ich in Holland geboren, bin mittlerweile auch Schweizer und arbeite bei Agroskop, das ist Bundesamt für Landwirtschaft, Forschung für Landwirtschaft und Umwelt. Und ich arbeite auch, bin Professor für Agrarökologie und Pflanzen-Mikrobiom-Interaktionen an der Universität Zürich. Und heute Abend werde ich über Pilze und Bakterien als Schlüssel für fruchtbare Böden reden. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist der Boden einer der artenreichsten Lebensräume der Erde. Kürzlich haben wir alles zusammengestellt, die Literatur, und wir haben gefunden, dass etwa 59% der globalen Biodiversität sich unter der Erde befindet. Also im Erdreich oder Pflanzen zum Beispiel brauchen Erde, um zu leben. Und das ist wirklich unglaublich faszinierend, wie eine große Vielfalt es da gibt. Wenn man ein Gramm Erde hat, hat man Milliarden Bakterien und bis zu 50.000 Taxa und manchmal 100 Meter Pilzfaden. Und hier sieht man ein Bild. Bekannt sind natürlich bei den meisten Leuten sind die Regenwürmer, aber es gibt im Boden gibt es auch sehr, sehr viele Viren. Es gibt Bakterien, es gibt Pilzen, es gibt Würmer und so weiter. Es ist wirklich eine faszinierende Welt. Und auch letzte Zeit, auch dank molekularer Methoden, hat man diesen Reichtum erst erforschen können. Auch man braucht natürlich, es ist dunkel unter der Erde und man braucht dafür ein Mikroskop und mehr Tools als Pflanzen oder Tieren oder Vögel, die ober der Erde leben. Hier nochmal eine Zusammenfassung. Vor allem Pilze und Pflanzen und auch Würmer, die sind die taxonomischen Gruppen, welche am häufigsten im Boden vorkommen. Es ist dann wirklich ein unglaublich großer Anteil. Fast alle Pflanzen leben natürlich im Boden, brauchen die Erde, um Nährstoffe aufzunehmen und so weiter. Ich rede heute über Mikrobiome in der Landwirtschaft und im Umwelt. Was Sie hier sehen, ist ein Profil, ein bisschen Erde sehen Sie da und ein Apfelbaum. Es ist Frühling, es ist eigentlich die richtige Zeit, noch einen Monat, dann wird es so ungefähr aussehen. Und hier sehen wir natürlich, wir sehen als Mensch, wir sehen Pflanzen, wir sehen Bäume, wir sehen Erde. Aber man muss sich denken, dass all diese Teilchen, die man da sieht, die sind besiedelt von Bakterien, von Pilzen, von Einzelzellen, von Viren. Und die haben einen riesen Einfluss auf die Erträge in der Landwirtschaft. Vielleicht sehr wichtige und bekannte Organismen sind in Mitte Regenwürmer, sind sehr wichtig für die Bodenstruktur, aber auch rechts sind die Mykorrhiza-Pilze, ich werde später noch darüber reden, die sehr viel Nährstoffe aufnehmen können und das an Agrikulturen und Pflanzen weitergeben. Und natürlich auch sehr wichtig, vor allem auch für die biologische Landwirtschaft, sind die Knöllchenbakterien, die Bakterien, Rhizobia genannt, die mit Leguminose, mit Kleearten eine Symbiose angehen und einfach Stickstoff aus der Luft umsetzen in Düngung, sozusagen Ammonium für die Pflanze. Das sind sehr wichtige Komponenten. Aber es gibt noch viel, viel mehr und wir werden ein bisschen darüber reden heute Abend. Auch das Bild zeige ich oft, wenn man ein Wiese hat mit ein paar Kühen, dann sieht man die Kühen, aber man muss sich bedenken, dass die Biomasse in einem fruchtbaren Acker, dass da eine Biomasse ist von 15 Tonnen, das sind 18 Kühe, das ist eine unglaubliche Biomasse, extrem viel Leben und wir sind uns das oft nicht bewusst. Das sind vor allem sehr kleine Organismen, Bakterien, Pilze, Regenwürmer und so weiter, aber sie sind wirklich sehr allgemein und sie tun sehr, sehr viel. Kürzlich haben wir versucht, alles ein bisschen zusammenzustellen und dann haben wir versucht zu zeigen, wie wichtig der Boden ist und das Bodenmikrobiom, also all die Mikroorganismen, die im Boden leben. Und wir wissen natürlich, die Bodenmikroorganismen sind wichtig für die Gesundheit der Boden und natürlich auch für Pflanzen, dass Pflanzen Nährstoffe aufnehmen können. Aber was wir mehr und mehr sehen, ist auch, das Bodenmikrobiom hat auch einen Einfluss auf die Gesundheit von uns Menschen und natürlich auch einen Einfluss auf die Gesundheit, One Health heißt das dann im Englisch, von Kühen und Tieren. Und man ist das für Tiere, für Kühe vielleicht auch logisch, die essen sehr viel Gras, aber am Gras sitzt immer ein bisschen Erde. Und so kriegen sie auch Mikroorganismen aus der Erde. Und das hat jetzt eigentlich gerade angefangen, man weiß noch gar nicht so gut, wie das Mikrobiom im Boden die Menschen, uns und auch die Tiere beeinflusst. Das ist noch ein Forschungsgebiet, wo es noch wirklich sehr viel zu erforschen gibt. Ja, was ich jetzt heute besprechen wird, zuerst ist, was ist die Bedeutung der Bodenbiodiversität und Bodenleben? Dann, zweite, wird ein bisschen praktischer. Wir haben es über Mikrobiom-Engineering und wir haben uns die Fragen gestellt, ist es möglich, die Pflanzen- und Bodengesundheit durch Veränderung des Mikrobioms zu verbessern? Und wir impfen dann mit nützlichen Mykorrhiza-Pilzen. Und ich zeige da ein Beispiel, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Und dann bespreche ich auch, was die Auswirkungen von landwirtschaftliches Management sind, so Anbausystemwahl, Bodenbearbeitung und auch Pflanzenschutzmittel, Pestiziden auf Bodenmikrobiom und auf die Bodengesundheit. Ja, brauchen wir wirklich Bodenbiodiversität? Ja, ich bin in Holland geboren. In Holland werden sehr viele Tomaten produziert. Die werden im Gewächshause auf Substrat produziert. Man kann also sagen, ja, viel Bodenleben braucht man nicht. Die Pflanzen wachsen auch ohne diese Mikroorganismen. Aber wie Sie wissen, eigentlich die meisten Kulturen leben im Erde, im Boden und da ist es trotzdem sehr wichtig, dass es Leben gibt. Das ist unsere Hypothese, das ist unsere Erwartung. Das heißt, wenn die Bodenqualität gut ist, wenn es viel Bodenlebewesen gibt, dann ist unsere Erwartung, dass die Erträge besser sind und dass das System als Ganze besser funktioniert. Das ist unsere Hypothese, das ist, was wir testen wollen. Ja, wir haben dann einige, ich fange jetzt sehr wissenschaftlich an, wir haben dann in Modellsystemen haben wir die Bodenbiodiversität manipuliert. Wie haben wir das gemacht? Wir haben hier Töpfe, das sind sterile Töpfe. Nachher kommt dann die Feldarbeit. Aber hier haben wir sterile Töpfe, die haben wir mit steriler Erde gefüllt und dann haben wir ein Inoculum, 5% der gesamten Erde, haben wir dann reingetan und haben einfach das Inoculum, das ist Boden von einer biologischen Wiese, haben wir gesiebt durch 5000 Mikrometer, 5 mm, dann 250 Mikrometer, 50 Mikrometer, bis immer kleiner. Und dann kann man einfach immer die Mikroorganismen ausscheiden. Am Anfang hatten wir noch ein paar Würmer, dann noch Pilze und am Ende nur noch Bakterien. Und dann hat man sozusagen ein Gradient an Bodenbiodiversität. Und dann wollten wir wissen, was ist der Einfluss von diesem Gradient auf das Funktionieren von so ein System. Wir haben dann eine kleine Wiese in diese Töpfe gepflanzt. Und dann haben wir gefunden, dass wie höher die mikrobielle Biodiversität ist, wie mehr Arten es gibt, wie mehr Arten, Pilze und Bakterien, wie besser das System funktioniert hat. Das heißt Multifunktionalität, das ist eine Sammlung von ganz vielen Variablen, Ertrag natürlich, Nährstoffaufnahme, Decomposition, Abbau von Pflanzenmaterial und so weiter. Und dann haben wir gezeigt, in diese sehr einfachen Systeme, die sind viel einfacher als eine normale Acker oder eine normale Wiese, dass die Biodiversität sehr wichtig ist. dann sieht man natürlich, haben wir gesagt, ja, ist alles wunderbar, das ist Wissenschaft, das ist sterile Erde, das ist, ja, ist nicht sehr relevant, das zeigt die Mechanismen, aber wir wollten dann ein bisschen realistischer arbeiten. Und das ist auch Arbeit von Franz Bender. Da haben wir die Lysimeter-Anlage bei Agroscope benutzt. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Experiment. Wir haben noch immer mit steriler Erde gearbeitet. Wir haben die Lysimeter-Anlage haben wir geleert. Dann haben wir insgesamt 9 Tonnen sterile Erde haben wir reingetan in diese Lysimeters. Und dann haben wir geimpft mit einem Inoculum, was eigentlich nur Bakterien hat, mit einer tieferen mikrobiellen Diversität. Und rechts, wo es high steht, haben wir einen Inoculum mit einer höheren Biodiversität. Und dann, in der Schweiz regnet es relativ viel. Dann, wenn es dann regnet, dann werden die Nährstoffe, die im Boden sitzen, Nitrat und so weiter, werden teilweise ausgewaschen. Das haben wir dann in diese gelbe Container, haben wir das aufgefangen. Und dann könnten wir sozusagen testen, wie die Biodiversität im Boden auch den Nährstoffkreislauf beeinflusst. Und dann haben wir eigentlich doch etwas Interessantes gefunden. Einerseits fanden wir, dass die Maiserträge etwas höher waren, wenn es eine hohe mikrobielle Biodiversität gab. Aber wir fanden auch zum Beispiel, dass die Leaching, die Auswaschung von Stickstoff, vor allem von Nitrat, in diese tiefere Low-Biodiversity-Mikrobielle-Diversität-Verfahren, dass es viel höher war. Da haben wir viel mehr Stickstoff verloren im Vergleich zu diesem Bodensystem, wo es eine höhere mikrobielle Diversität gab. Wir haben dann auch noch Lachgas, das heißt N2O, haben wir angeschaut. Das ist sehr wichtig, weil das ist ein Klimagas. Das heißt sozusagen, Mikroorganismen können Nitrate im Boden umsetzen in N2O und N2, das heißt Denitrifikation. Und dann haben wir gefunden, dass wenn es ein tiefere mikrobielle Diversität gibt, dass es viel mehr dieses Lachgas produziert wird und auch viel mehr Stickstoff verloren ist. Insgesamt haben diese Ergebnisse gezeigt, wenn das Bodenökosystem, wenn die mikrobielle Diversität im Boden höher ist, dass es Stickstoff im System bleibt, dass es nicht verloren geht. Es wird am Mais abgegeben, es ist in mikrobielle Biomasse sozusagen gefangen und kann nicht verloren gehen. Und das sind eigentlich Beweise für uns in natürlich sehr einfache Systeme, dass die mikrobielle Biodiversität wichtig ist. Dann haben wir so ein Modellsystem, was wir immer benutzen, entwickelt. So rechts haben wir als Beispiel ein sehr intensives oder man kann vielleicht auch sagen ein überintensives System, wo sehr viel gedüngt wird, zum Beispiel 200 oder 250 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr, wo viele Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden, wird gepflügt. Die Erträge sind sehr gut. Das ist natürlich das Wichtigste. Darum hat man Landwirtschaft. Aber die Systeme sind oft nicht sehr geschlossen. Das heißt, es gibt sehr viel Verluste von Nährstoffen, von Stickstoff, die ausgewaschen wird, oder Stickstoff, was in der Luft verschwindet durch die Denitrifikation. Dann ganz links, wenn man die natürlichen Systeme sieht, da hat man oft tiefere Erträge, eine höhere Biodiversität, auch eine höhere mikrobielle Diversität und Biodiversität im Boden. Und da sind oft die Nährstoffkreislaufe viel mehr geschlossen. Und natürlich die Idee ist, um ein nachhaltiges Anbausystem, Landwirtschaftssystem zu entwickeln. Im MIT ist das, das Sustainable System, wo man einerseits gute Erträge hat, man will natürlich genügend Essen produzieren, aber andererseits die Dünger, die man gibt, die Stickstoff, die man gibt, die wird viel effizienter benutzt. Das heißt sozusagen, dass die Nährstoffkreislauf besser geschlossen ist. Und das kann man tun, durch bestimmte Gruppen von Mikroorganismen zu fördern. Das ist unsere Hypothese, das ist unser Arbeitsmodell. Und das ist, was wir jetzt dann besprechen werden und was wir auch untersucht haben. Und da gibt es dann zwei Strategien. Die eine Strategie ist, ich nenne es hier die direkte Maßnahme, man kann gezielt Nützlinge fördern. Man kann zum Beispiel Megrizza impfen oder Trichoderma oder stickstofffixierende Bakterien, vor allem wenn es die wenig gibt, kann das nutzen. Und man muss natürlich auch sehen, im Landwirtschaft gibt es auch viele Krankheiten, die will man natürlich nicht fördern. Das ist natürlich auch logisch. Das sind andererseits die direkte Maßnahme, also Fördern von Nützlingen. Dann gibt es auch die indirekte Maßnahme. Das heißt, man will gute Bedingungen schaffen für Regenwürmer, für Bakterien, die nützlich sind, für Mikrizapilze. Und das kann man auch tun, ich werde am Ende darüber sprechen, durch das Anbausystem anzupassen. Zum Beispiel man kann biologisch bewirtschaften oder man kann vielleicht Direktsaat oder reduzierte Bodenbearbeitung pflegen. Man kann bestimmte Sorten wählen, man kann die Düngung anpassen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Die Landwirte, sie kennen das auch bestens, einfach um das System ein bisschen nachhaltiger zu gestalten und zu versuchen, die Nützlinge zu fördern. Und das werde ich jetzt besprechen. Ich fange an mit den direkten Maßnahmen, Mikrobiommanagement, die Mikroorganismen im Boden zu fördern. Und wir haben uns dann die Fragen gestellt, kann man den Ertrag und die Krankheitsresistenz von Pflanzen durch Impfung mit Nützlingen, kann man die erhöhen? Und hier konzentriere ich auf Arbuscularia micrizza Pinse. Das haben wir hier in der ganzen Schweiz getan. All diese gelben Punkte sind dann einzelne Landwirte, wo wir auf die Acker unsere Experimente durchführen dürften. Und das ist für uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir mit Landwirten Kontakt haben, dass wir auch bei Landwirten dann auf dem Land Experimente durchführen dürfen. Ja, diese Feldimpfungen, vielleicht als Einleitung noch, es ist jetzt ein Markt, es gibt immer mehr Interesse und man sieht auch, dass immer mehr Unternehmen, kleine Unternehmen, aber auch sehr große Unternehmen Geld investieren in diese Biologicals. Mittlerweile ist das schon ein recht großer Markt geworden und wir erforschen auch drin. So, was sind die Arbuscularia micrizza Pilze, auch AMF genannt? Es ist wahrscheinlich die älteste und weit verbreitete Symbiose der Erde. Es gibt Fossile, die sind 400 Millionen Jahre alt und man denkt, dass diese Pilze Pflanzen geholfen haben, das Land zu kolonisieren. Die alte Landpflanze, alte Pflanzen sind aus dem Wasser, aus dem See gekommen und haben dann das Land kolonisiert. Und die haben kaum Wurzeln gehabt und man denkt, dass sie dann zusammengearbeitet haben mit Pilzen, um das Land zu kolonisieren. Und wir haben gefunden, dass bis zu 90% von Phosphat in Pflanzen und auch viel Stickstoff wird durch Mykorrhizapilze aufgenommen. Und sie können auch Schutz geben gegen Pathogene, so gegen Krankheiten, zum Beispiel gegen Fusarium. Diese Arbuscularia Mykorrhizapilze bilden eine Symbiose mit den wichtigsten Agrikulturen, Weizen, Getreide, Kartoffeln, Mais, Soja. Viele, viele wichtige Agrikulturen bilden eine Symbiose mit Mykorrhizas. Auch Gemüse, Karotte, Salat, Tomaten und viele Pflanzen im Gartenbau. Es gibt auch ein paar Kulturen, die keine Symbiose mit Mykorrhiza bilden, zum Beispiel Raps oder Zuckerrüben, die haben keine Symbiose. Das ist wichtig. Man muss natürlich keine Mykorrhiza impfen, wenn man gerade Raps anbaut. Das bringt gar nichts. Ja, wie funktioniert das System dann? Die Mykorrhiza-Pilze bilden diese Pilzfaden im Rot hier, diese Netzwerke mit Selium im Boden. Und damit können sie sehr effizient Nährstoffe, Phosphat, Stickstoff, Kupfer, Eisen, Mikroelemente können sie aufnehmen. Die werden dann durch diese Mycelium an Pflanzenwurzel abgegeben und dann kann der Pflanze natürlich besser wachsen. Und dafür zurück gibt dann der Pflanze, hier ist eine Kleepflanze gezeigt, gibt Kohlenstoff zurück, so Zucker und Fettsäure. Und der Austausch findet statt in rechts, ist in diese Arbuscules. Das sind Bäumchen, das ist eine Pflanzenzelle, das ist noch weniger als ein Millimeter, also sehr, sehr klein, das ist Miniatur, aber da werden einfach die Nährstoffe ausgetauscht zwischen Pflanz und Pilz. Also ein sehr wichtiges und weit verbreitete Symbiose. Aber was man sieht oft, dass man, wenn man die landwirtschaftlichen Böden sehr intensiv bewirtschaftet, das heißt, wenn man sehr viel pflückt oder sehr intensiv düngt oder Pflanzenschutzmittel benutzt, dass die dann weniger allgemein werden, dass sie teilweise verschwinden. Ich habe in Holland Felder erprobt, wo sehr viel Mais und lange Mais angebaut wurde und da haben wir kaum noch Mykorrhiza-Pilze gefunden. Und so wie sie mir da vorgegeben ist, wie gesagt, wir arbeiten mit Landwirten zusammen, das ist ein Acker von einem Landwirt. Und da haben wir einen kleinen Plotz, das ist sehr wissenschaftlich noch. Da haben wir dann Mykorrhiza-Pilze geimpft, das ist, wir haben da Bodeninoculum reingetan, das ist, sieht man hier in Mitte, das ist das gelbe Sand. Und das ist einfach ein Inoculum mit einem Pilz angereichert, mit Pilzsporen und kolonisierter Pflanzenwurzel. Damit kann man sehr gezielt eine bestimmte Art oder auch andere Arten reinbringen. Und dann haben wir die Hälfte der Plots da mit diesen Arbuscularia micrizza-Pilze, diese AMF geimpft und die andere Hälfte haben wir einfach steriles Boden geimpft oder Boden ohne Micrizza-Pilze. Und dann können wir schauen, was die Effekte sind. Und hier sind dann einige Ergebnisse. Das haben wir kürzlich veröffentlicht in Zeitschrift Nature Microbiology. Das ist ein sehr schönes Zeitschrift und hat sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt. Wir haben auch in der landwirtschaftlichen Presse UFA Review. Das ist für die Schweiz, Landwirtschaft ohne Pflug. Das ist auch in Deutschland verfügbar. Und Pflanzenarzt, das ist in Österreich ein Zeitschrift. Und da haben wir das auch erklärt. Und hier sieht man dann die Mycorrhizal Growth Response, das heißt die Ertragszunahme oder Abnahme mit Mykorrhiza-Pilze. Also wenn die Mycorrhizal Growth Response, wenn es null ist, das heißt der Ertrag mit oder ohne Pilz ist genau gleich. Aber zum Beispiel das erste Feld hier, Feld 43, da sieht man, dass die Erträge 40% höher waren. Das ist im Feld, das ist echt normale Feld. 40% mehr Ertrag durch Impfung mit Mykorrhiza-Pilze. Man sieht dann viele Felder, wo wir hier links haben wir 40% höhere Ertragen gefunden und eigentlich auf 2/3 der Felder war es positiv. Was aber auch wichtig ist, auf 1/3 der Felder haben wir negativ oder leicht negative Effekte gefunden. Also es gibt eine große Variation, aber Impfen mit Mykorrhizapilze hat Potenzial. Die Pflanzen können wirklich deutlich größer und stärker werden. Dann haben wir aber ein Problem gehabt. Wir haben gedacht, oh, das ist alles wunderbar, aber wir konnten es nicht erklären. Wir haben nur die Nährstoffverfügbarkeit im Boden gemessen und da konnten wir eigentlich nicht echt erklären. Wir haben zuerst gedacht, wenn es wenig Nährstoffe im Boden gibt, dann helfen die Pilze und dann geht es besser. Das war aber nicht so. Dann haben wir molekulare Methoden benutzt. Wir haben das Mikrobiom im Boden bestimmt. Dann kann man einfach die Arten der Bakterien und die Pilze kann man bestimmen. Und dann fanden wir etwas ganz Interessantes und ich kann das dann auch vielleicht später erklären, wenn man Fragen hat. Wir fanden das vor allem links, wo es positive Wachstumseffekte gab, da fanden wir sehr regelmäßig diverse Krankheiten. Pathogene, Pilzpathogene. Und es sieht so aus, dass die Mykorrhizapilze einfach in Konkurrenz gehen oder die Pflanzen schützen können gegen diese Pathogene. Und es ist interessant auch, wir konnten unseren Pilzimpfungserfolg vorhersagen. Wir haben die Mikrobiome bestimmt am Anfang, wenn wir gesät haben. Und wenn wir dann das Paper geschrieben haben, haben wir mit statistischen Modellen, konnten wir es vorhersagen mit 80% Sicherheit, wann Impfung Sinn macht und wann es weniger Sinn macht. Und da waren die Pilzpathogene wirklich sehr wichtig. Also das fand ich ein sehr interessantes Ergebnis. Das heißt, wenn die Boden weniger gesund sind, auch dann ist es vor allem interessant, um diese Mykorrhizapilze zu impfen. Ja, ich wollte noch ein kleines Ergebnis, wissenschaftliches Ergebnis zeigen. Ich rede jetzt über Pilze und Bakterien. Was wir dann auch gemacht haben in einer kleinen Studie, das ist ja wissenschaftlich, wir haben die Mykorrhiza-Pilzfaden, das sieht man rechts unten, die haben wir isoliert und dann haben wir sie auf kleine Ackerblätter gelegt und dann haben wir Bakterien isoliert. Die Bakterien, die auf diese Pilzfaden leben und wachsen. Und da fanden wir etwas sehr Interessantes. Zuerst fanden wir haben dann im Boden haben wir das Mikrobiom bestimmt von Bakterien und wir haben vom Pilzhefen, das ist lila, blaulich hier, haben wir das Mikrobiom bestimmt. Und wir fanden dann, dass bestimmte mikrobielle Gemeinschaften, bestimmte Bakterien, zum Beispiel Pseudomonas oder Devosia, dass die viel, viel allgemeiner sind auf diese Mykorrhiza-Hefe. Da haben wir gedacht, das ist interessant, was tun die dann? Dann haben wir dann einen Topfversuch gemacht, wo wir einfach Töpfe gehabt haben, ohne Mykorrhiza-Pilz, ohne Bakterie oder nur diese Devosia, diese Bakterie, die sehr allgemein ist auf Pilzhefen oder nur abuskuläre Mykorrhizapilze oder beide. Und was hat sich dann gezeigt? Dass diese Mycorrhiza Helper Bacteria, heißt es in Englisch, dass diese Bakterien, die zusammenleben mit Mykorrhizapilzen, dass die ein extra positives Einfluss haben. Und das ist sehr wichtig, dass sich zu bedenken, dass es nicht nur die Mykorrhiza alleine sind, aber dass diese Mykorrhizas auch wieder in einer Art Symbiose leben mit Bakterien und dass sie zusammen sozusagen ein positives Effekt haben. Gehe ich jetzt weiter, vielleicht auch wichtig für die Praxis. Wir haben dann eine Studie mit Leuten in Australien durchgeführt und da haben wir einfach kommerzielle Mykorrhiza-Produkte, die man im Geschäft oder im Internet kaufen kann. Wir haben verglichen, dass jedes Nummer ist ein unterschiedliches Produkt, was sozusagen kommerziell ist, was zu kaufen ist. Und dann haben wir einfach Lauchpflanzen, haben wir in Töpfe gesetzt und dann haben wir diese Produkte dazugegeben. Nummer 2 Produkt zum Beispiel sehr gut, die Pflanzen wurden sehr gut kondensiert. Aber dann sehen Sie schon, Nummer 3 oder Nummer 4 oder Nummer 8, Nummer 9, 13 und 14, da bezahlt man Geld, aber die Produkte sind nicht gut. Und das ist im Moment noch ein bisschen ein Problem. Es gibt sehr gute Produkte auf dem Markt, aber es gibt auch diverse Produkte, die einfach schlecht sind, wo es keine vitale lebende Spore und Mykorrhiza gibt. Und das ist etwas, was man sich bedenken muss. Ich kenne auch Leute, die kaufen dann Mykorrhiza-Pilze, sind begeistert und dann gibt es keinen Effekt und dann sind sie enttäuscht. Und ein Grund, warum sie enttäuscht sind, ist, dass die Produkte nicht gut sind. Ein anderer Grund kann sein, dass der Boden schon sehr gut ist und dass die Mykorrhiza-Pilze nicht so braucht. Aber das ist wichtig, zu wissen, dass es da sehr große Variation gibt. Ich wollte wissen, gibt es Fragen, weil ich gehe jetzt weiter mit dem zweiten Teil.
Marcel, danke. Es gibt schon zwei Fragen, aber ich glaube, die können wir im Anschluss machen. Ich glaube, du kannst ganz gut einfach anknüpfen und wir sammeln die Fragen.
Okay, ja, okay. Danke, dann gehe ich weiter. So, jetzt haben wir eigentlich über das erste war einfach die direkte Maßnahme, wenn man das wenn man den Boden gezielt stärken und fördern will, durch bestimmte Mikroorganismen reinzubringen. Also ich habe das Beispiel gezeigt von Mykorrhizapilz, aber ich kenne auch Kollegen, die mit Trichoderma zum Beispiel arbeiten. Aber wir wollten auch die indirekte Methoden testen und vergleichen. Wir wollten einfach Anbausysteme vergleichen und schauen, kann man durch das Management zu ändern, kann man auch das Bodenmikrobiom und die Bodengesundheit steuern. Und hier ist ein Experiment, was ich etabliert habe 2009. Und Raphael Wittwer hat das jetzt seit 10 Jahren schon gemanagt. Da haben wir, das heißt Fast-Versuch. Da vergleichen wir konventionelle Landwirtschaft mit Pflug. Dann haben wir konventionelle Landwirtschaft ohne Pflug, Direktsaat, konservierte Bodenbearbeitung, leicht blau. Dann haben wir auf die gleiche Parzelle Bio mit Pflug. Und dann haben wir bioreduzierte Bodenbearbeitung, ungefähr 7 cm tief. Hier links sehen Sie das Versuch, Fast-Versuch. Also ein Block, das ist eine Wiederholung. Das ist dann die zweite Wiederholung, dritte Wiederholung und vierte Wiederholung. Und dann nebeneinander, sie sind noch immer kleine, 5 Meter breit und 30 Meter lange, sind noch immer kleine Parzellen. Das sind dann die unterschiedlichen Verfahren. Und das ganze Experiment, das startet in 2009 und dann 2010 haben wir nochmal ein zweites Feld, ganz nebenan, haben wir das gleiche gemacht, sodass man bessere Schlussfolgerungen machen kann, weil eine Schlussfolgerung über 1 Jahr ist natürlich, wie Sie wissen, das Wetter ist und so weiter variiert, ist nicht so gut und über 2 Jahre ist das viel mehr solide. Also das war ein Langzeitversuch, das läuft jetzt schon seit 15 Jahren, aber das ist natürlich auf einem Standort, das Klima ist natürlich mit einem Klima und darum haben wir auch Betriebsnetze gleichzeitig etabliert über die ganze Schweiz, hier ist ein Teil der Schweiz, wo wir einfach eigentlich die gleichen Verfahren haben, wir haben Betriebe, Parzellen mit konventioneller Pflug, mit Direktsaat oder biologisch bewirtschafteten Parzellen, die verteilt sind über die ganze Schweiz, das sind also 60 Betriebe, 60 Parzellen, die wir verglichen haben. Und das versuchen wir ein bisschen miteinander zu vergleichen. Und was wir gefunden haben, das ist für uns natürlich sehr schön, dass die Ergebnisse von diesem Langzeitversuch ganz grob gesehen recht gut vergleichbar sind mit den Ergebnissen von diesen Betriebsnetzen. Hier sind dann zum Beispiel die Erträge. Weizenertrag hier im Fast-Versuch. Das dunkelblaue ist Conventional Pflug. Dann leichtblau ist Direktsaat, No-Tillage. Und grün, hier haben wir Bio. Und die anderen Bioverfahren habe ich jetzt nicht gezeigt, weil da haben wir ein bisschen Probleme mit reduzierter Bodenbearbeitung, haben wir Probleme gehabt mit Unkraut. Das ist mittlerweile viel besser geworden. Dann haben wir diese Netzwerke vom Farmers-Netzwerk, Betriebsnetze, auch wieder in konventionell, die in dunkelblau die Erträge, dann Direktsaat und dann in grün wieder die biologischen Erträge. Und jeder Punkt hier, das wichtig zu wissen, ist, eine Parzelle ist ein Betrieb. Und das sieht man, dass für konventionell, das hat sich variiert von 2 Tonnen bis 10 Tonnen Weizen pro Hektare. Und man sieht natürlich, unter Direktsaat ist schon ein bisschen weniger Ertrag, ist auch weniger intensiv. Und im Bio haben wir etwa 30% weniger Ertrag, was vergleichbar ist, ganz grob gesehen, mit unserem Langzeitversuch. Das ist wichtig natürlich zu wissen, dass die Erträge unter Bio, und das ist bekannt, sind etwas besser. Ich muss übrigens sagen, das sind die Ergebnisse der ersten Fruchtfolge. Mittlerweile sind die Effekte nicht mehr so stark. Wir haben jetzt 10-15% weniger Ertrag. Wir haben auch Maschinen angepasst und dadurch haben wir das System besser unter Kontrolle. Ich habe mir realisiert, ich bin ein bisschen schnell gegangen. Vielleicht zu erklären, die Fruchtfolge war genau gleich. Wir haben mit Gründünger angefangen, dann Winterweize, WW, dann wieder Gründünger, dann Mais, Ackerbohnen, dann Winterweize wieder am Ende und dann 2 Jahre Kunstwiese. In organisch haben wir Gülle appliziert, und keine Pestizide. In das Konventionelle haben wir mineralische Düngung gegeben, Stick, Phosphat, Kali und wir haben auch Herbizide eingesetzt. Das ist dann wichtig zu sagen. Das ist mit Fruchtfolge ist natürlich schon ein sehr freundliche, auch für konventionelle, freundliche Ackerbauart. Ja, das sind die Erträge, die ich vorhabe. Dann haben wir auch zum Beispiel, ich wollte das kurz erwähnen, weil das war auch im Correspondence mit Andreas zum Beispiel, wurde das auch angesprochen, dass viele Landwirte Interesse haben in Gründüngung. Wir haben dann auch Gründungseffekte gehabt und untersucht. Wir haben die Parzelle nochmals in 4 geteilt. Wir haben eine kleine Subparzelle gehabt mit Wicke, vor der Weizen und nach der Weizen, eine mit Gelbsenf und dann Mischung von unterschiedlichen Grünen und wir haben einen Brach gehabt. Und dann haben wir geschaut, ja, was ist der Einfluss von dieser Gründüngung auf die Erträge? In konventionell haben wir eigentlich wenig Einfluss gehabt, ganz klein bisschen höhere Erträge, weil die Fischia, die Wicke, die hat natürlich mehr als 100 Kilogramm Stickstoff fixiert. Das gibt einfach mehr Nährstoff verfügbar. Die Bodenfruchtbarkeit hat sich erhöht. Aber das war vor allem im Bio, Biopflug und bioreduzierte Bodenbearbeitung war das sehr gut. Da haben wir ja bis 20-30% höhere Erträge gehabt. Und was auch sehr wichtig ist, ich werde jetzt nicht viel mehr darüber reden, aber sehr wichtig, haben diverse Studien gehabt, diese Gründungen sind sehr wichtig, weil auch im Winter ist der Boden bedeckt. Das ist nicht nur gut gegen Bodenerosion, aber auch viele Bodenlebewesen, die haben es sehr gern. Und es gibt jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Studien, die zeigen, dass diese Bodenbedeckung wirklich sehr wichtig ist, wenn man die Bodengesundheit und Bodenqualität verbessern oder halten will. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und einfach zu tun, es kostet natürlich etwas extra, aber es ist wirklich sehr, sehr gut. Was wir dann auch untersucht haben, zum Beispiel, das haben wir zusammen mit Forsch aus der Uni Tübingen haben wir das untersucht. Die sind gekommen, haben ein Zelt auf unser Feld platziert und dann haben wir Regen, stark Regen simuliert und dann haben wir die Abwaschung vom Boden, Bodenerosion sozusagen gemessen. Und rechts ein Bild, was ich aus dem Internet genommen habe von Bodenerosion, das ist glücklicherweise nicht von unserem Feldversuch, weil da hätten wir ein Problem. Aber einfach zu zeigen, dass das vor allem in der Schweiz und auch in Österreich natürlich und Süddeutschland kann das ein riesiges Problem sein. Und dann haben wir gezeigt, was eigentlich auch schon bekannt ist, dass wenn man pflügt, Conventional Intensive Tillage, hier Conventional Pflug, Orange, dass dann die Abschwemmung am höchsten war. Da haben wir einfach relativ große Bodenerosion gehabt. Dann haben wir mit Direktsaat haben wir sehr wenig Bodenerosion gehabt, aber auch im Biopflug zum Beispiel, wo genau gleich tief gepflugt wurde als im Conventional, da haben wir mehr Bodenbedeckung gehabt. Und gibt es ein bisschen mehr Mikroorganismen, die Bodenaggregaten gefördert haben und da hat weniger Erosion stattgefunden. Und das sind natürlich auch sehr wichtige Effekte. Es ist nicht nur Ertrag, was zählt, aber das sind Faktoren, die sehr auch wichtig sind für Menschen, die Straßen benutzen, wenn die Straßen dann überschwemmt werden und mit Sand bedeckt werden, das ist nicht, was man gerne hat. Und das ist natürlich auch für den Landwirt. Der Landwirt will natürlich nicht, dass die fruchtbare Erde weggeschwemmt wird. Und das sind so Faktoren, die sehr wichtig sind. Wir haben natürlich auch die Bodenbiodiversität angeschaut, das ist mein Fachgebiet. Wir haben unter anderem zum Beispiel die Regenwürmer angeschaut. Die Regenwürmer, es gab am wenigsten Regenwürmer mit konventioneller Pflug, mit Direktsaat, was natürlich das Gehäuse vom Regenwürmer nicht zerstört. Da gab es die meisten Regenwürmer, aber auch mit Bio haben wir deutlich mehr Regenwürmer gefunden. Also das sind Anbaumaßnahmen, womit man die Regenwürmer fördern kann. Wir haben auch die Mykorrhizapilze angeschaut, hier im Netzwerk von diesen 60 Betrieben. Und da fanden wir am meisten Mykorrhizierung, also am meisten Mykorrhizapilze mit unter biologisch bewirtschafteten Bedingungen. Und das war unter anderem wahrscheinlich auch so, weil da die Fruchtfolge viel diverser war im Vergleich zu konventionellen Betrieben. Aber man sieht hier, dass mit Direktsaat und konservierender Bodenbearbeitung und Biobewirtschaftung es möglich ist, bestimmte Nützlinge deutlich zu fördern. Ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert. Wir haben dann so ein Modell entwickelt, wo wir einfach geschaut haben, wie diese unterschiedlichen Anbausysteme diverse Variablen beeinflussen. Zum Beispiel sprechen wir dann von Supporting Services, das ist Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit. Da haben wir gefunden, das ist auch veröffentlicht von Raphael Wittmer in Science Advances, da haben wir gefunden, dass in biologisch bewirtschafteten Systemen sozusagen die Supporting Services sind am höchsten und in konventionellen Systemen mit Pflug sind hier am tiefsten und auch die regulierende Ökosystemdienstleistungen, die sind am höchsten unter Biobedingungen und Direktsaat und am tiefsten mit konventioneller Pflug und da diese Dienstleistungen, zum Beispiel Bodenschutz, Erosion, was ich gerade vorher gezeigt habe, aber auch Wasserschutz, dass es nicht zu viel ausgewaschen wird und Klimaschutz, zum Beispiel auch im Biosystem fanden wir mehr, dass mehr Kohlenstoff im Boden saß, es wurde mehr Kohlenstoff angereichert mit der Zeit und das ist natürlich wichtig, das einerseits für die Bodengesundheit, aber andererseits auch für das Klimaeffekt, wenn mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert wird. Das ist sehr wichtig, wie Sie wahrscheinlich auch sehr gut wissen. Dann haben wir auch die anderen Faktoren angeschaut und das haben Sie vorher schon gesehen, die Erträge, Provisioning Services, Produktivität und die waren natürlich hier deutlich höher in konventionellen Systemen, in Blau im Vergleich zu den biologischen Systemen. Wir haben hier die Variablen haben wir ein bisschen angepasst, sodass alles zu vergleichen ist, darum ist es nicht direkt vergleichbar hier, das sind angepasste Werte. Und dann haben wir auch noch die ökonomischen Services, haben wir hier geschrieben, haben wir gemessen, das heißt sozusagen das Einkommen, Schweizer Franken pro Hektare und auch Unabhängigkeit ist natürlich, dass dass Bauern, wenn sie weniger Direktzahlen bekommen, sind sie natürlich unabhängiger und auch die Arbeitsaufwand. Und da zeigt sich in der Schweiz und ich glaube in Österreich ist das ebenfalls auch ähnlich, dass unter Biobedingungen sind eigentlich die Economic Services sind höher und das ist ganz einfach. Die Erträge sind zwar 25% tiefer, aber weil die Preise für Weizen zum Beispiel zweimal so hoch sind, kann man letztendlich trotzdem noch eigentlich gut daran verdienen. Und dann gleichzeitig hat man viele Umweltleistungen, die deutlich besser sind. Das ist einfach etwas, was interessant ist, um zu versuchen, so ein ganzes System in Betracht zu ziehen. Was aber wichtig ist hier, darum schreibe ich hier auch diese Trade-offs, dass einerseits hat man vielleicht im Bio und Direktsaat hat man bessere Umweltleistungen, aber man hat teilweise weniger Ertrag. Aber man muss sich das natürlich sehr gut überlegen und schauen, wo man auch die Gewichtung für sich selbst hat. Was wir dann auch gemacht haben in diese Betriebsnetze, wir haben die Soil Health, die Bodengesundheit haben wir bestimmt. Und das ist natürlich ein schwieriges Variable, ja, wie kann man das bestimmen? Und wir haben insgesamt 17 unterschiedliche Variablen gemessen und das dann alles in eine große Variable Bodengesundheit getan. Und das ist einerseits bodenorganisches Material, Nährstoffverfügbarkeit, aber auch die Abundanz von Mikroorganismen, mikrobielle Biomasse. Wir haben die mikrobielle Biodiversität gemessen, Bodenstruktur zu Bodenaggregaten und Bodencompaction haben wir gemessen. Und dann hat sich gezeigt, dass diese in grün biologische Systeme, dass da die Bodengesundheit doch signifikant höher war im Vergleich zu Direktsaat im Gelb und im Blau die konventionellen Systeme. Also mit Biobewirtschaftung kann man einfach die Bodengesundheit deutlich verbessern. Was aber auch wieder wichtig ist zu erwähnen, ist diese riesige Variation zwischen Betrieben. Das eine Betrieb ist das andere nicht. Und das hängt natürlich sehr stark auch von die Bedingungen und Bodentyp und so weiter. Das ist immer sehr wichtig zu betrachten. Es gibt sehr große Variationen zwischen Betrieben. Und es gibt zum Beispiel konventionelle Betriebe, wo die Bodengesundheit höher ist als auf Biobetriebe. Aber im Durchschnitt allgemein gesehen sind auf Biobetriebe ist die Bodengesundheit deutlich höher. Dann haben wir noch etwas anderes gemacht. Ich gehe weiter mit Bodengesundheit. Wir haben das Glück, dass wir mit der GRC zusammenarbeiten können, Joint Research Center von der Europäischen Gemeinschaft. Sie sitzen in Italien und die haben ein ganz großes Bodenforschungsplattform in Europa. Da haben sie auf 715 Standorte ganz Europa, England, Finnland, Schweden, Griechenland, Spanien und so weiter, Österreich. Ein paar Proben in der Schweiz eigentlich nicht, weil die Schweiz ist kein Teil der Europäischen Gemeinschaft. Aber überall haben wir dann Bodenproben genommen. Das hat GRC organisiert. Und wir haben dann das Glück gehabt, dass wir auch das Mikrobiom bestimmen könnten. Und wir haben dann auch die Bodengesundheit bestimmt. Und das sehen Sie hier. Das ist die Soil Health Index, Bodengesundheit. Und dann haben wir mit Satellitendaten konnten wir die Erträge, primäre Produktivität für jede Parzelle, wo die Proben genommen sind, bestimmen. Und das sind eigentlich sehr spannende Ergebnisse, noch nicht veröffentlicht. Wir haben es jetzt eingereicht und das haben wir gemacht für Wald, für Grasland und für Ackerland. Ackerland ist gelb, Grasland ist grün und Wald ist lila. Und da sieht man eine positive Korrelation. Das heißt, wie größer die Bodengesundheit, wie höher die Erträge. Und das ist eigentlich sehr schön. Eigentlich viele Menschen wissen das, aber wissenschaftlich ist es eigentlich noch nicht so gezeigt worden auf so eine große europäische Ebene. Und hier als Zusammenfassung nochmal, wie wir Soil Health bestimmt haben, wie der Soil Organic Carbon, das heißt, wie viele Kohlenstoffe im Boden sitzt, Stickstoffmenge, Phosphatmenge, mikrobielle Biomasse, die Dichte der Boden, Menge von Mykorrhizapilzen, Menge von stickstofffixierenden Bakterien und wir haben dann die Reichtum von Pathogenen genommen, aber dann umgekehrt, weil das ist natürlich wie weniger Pathogenen, wie besser. Aber so haben wir dann diesen Bodengesundheitsindex bestimmt und gezeigt, dass das sehr klar positiv korreliert ist mit den Erträgen. Ja, wir machen weitere Forschung. Zum Beispiel haben wir ein Experiment, das heißt Kompostexperiment Ehrendingen, und wo wir zum Beispiel Kompost applizieren, unterschiedliche Kompostarten und auch Gülle und Mineraldünger. Und dann schauen wir, wie die Bodengesundheit, Bodenaggregation, Kunststoffspeicherung und auch das Vorkommen von Mikroorganismen sich entwickelt. Das hat gerade vor ein paar Jahren angefangen. Da zeige ich noch kein Ergebnis, aber ich wollte einfach ein Bild zeigen von so einem Langzeitversuch, was wir im Moment durchführen mit all diese diversen Mitarbeitenden. Jetzt das letzte Teil. Wir haben seit ein paar Jahren relativ viel über Pestiziden und Pflanzenschutzmittel haben wir erforscht. Das ist so, vor ein paar Jahren haben wir in der Schweiz eine Abstimmung gehabt, ob das Bundesamt für Landwirtschaft noch Direktzahlungen geben sollte an Landwirte, die Pestiziden, Pflanzenschutzmittel einsetzen. Und die Konsequenz davon war auch, die Forschung war natürlich betroffen, weil plötzlich gab es einfach mehr Mittel, um das zu erforschen. Und ich fand das eigentlich sehr spannend und bin sehr froh, dass wir auch die Möglichkeit gehabt haben. Dann haben wir zusammen mit Kollegen, unter anderem mit Thomas Buchli, er hat ein Labor, er kann all diese Pflanzenschutzmittel im Boden, kann er sehr gut und genau bestimmen, haben das gemacht. Und Judith Rido war eine Doktorandin, sie hat die Arbeit durchgeführt. Da haben wir wieder unsere Betriebsnetze benutzt mit diesen Ackerbaufelder, 20 Bios, 20 konventionelle und 20 mit Direktsaat. Da haben wir Probe genommen und dann haben wir die Pestiziden gemessen. Und wir haben auch noch ein Gemüsebaunetzwerk gehabt, wo wir 20 mit Bio-Gemüse, 20 konventionelle und 20 Grasland haben wir auch, die Proben haben wir gehabt und da haben wir die Pflanzenschutzmittel gemessen. Und das haben wir, hier haben wir 46 unterschiedliche Pflanzenschutzmittel gemessen. Und mittlerweile hat Thomas Buchli und sein Team haben eine neue Methode entwickelt und er kann jetzt 150 unterschiedliche Pflanzenschutzmittel messen. Hier sind die Ergebnisse. Auf die Y-Achse sehen Sie dann die Anzahl Pestiziden. Mit dieser 46er Methode. In konventionellen Parzellen haben wir im Durchschnitt etwa 20 unterschiedliche Pestiziden gefunden. Im Direktsaat auch ein bisschen weniger, 15. Und in Bio-Betrieben, da haben wir im Durchschnitt 5 Pflanzenschutzmittel gefunden. Und man muss natürlich sagen, die Bios, die spritzen nicht mehr. Aber trotzdem, das sind einerseits Pflanzenschutzmittel, die noch im Boden saßen. Einige sind sehr, sehr persistent und das dauert sehr, sehr lange, bis sie verschwinden. Auch nach 20 Jahren fanden wir auf einer Parzelle bis 16 unterschiedliche Pflanzenschutzmittel. Andererseits kommen ein paar Pflanzenschutzmittel auch mit Regen und so auf die Parzelle. Was wir natürlich auch gefunden haben, dass die Konzentrationen von Pflanzenschutzmitteln waren natürlich unter Biobedingungen, waren die viel, viel tiefer. Ich glaube, 7-mal oder 8-mal tiefer als in konventionellen Parzellen. Im Gemüsebau haben wir eigentlich ungefähr das Gleiche gefunden. In konventionellen Parzellen, blau, fanden wir die höchste Anzahl an Pestiziden und in biologisch bewirtschafteten Parzellen dann wieder deutlich tiefer und dann Grasland natürlich, wo es nie eigentlich landwirtschaftliche Aktivitäten gab in den letzten 40 Jahren, da fanden wir noch kleinere Mengen, aber immer fanden wir bestimmte Pestiziden. Zum Beispiel Atrazin, was eigentlich schon lange eigentlich verboten ist in der Schweiz, finden wir in fast alle Proben, die wir analysiert haben. Das ist einfach da. Das sind neue Ergebnisse, unveröffentlicht, aber ich finde es selbst sehr spannend, darum wollte ich es kurz erwähnen. Wir haben jetzt ein neues Betriebsnetz etabliert, Rehberge, Weinbau, und das sehen Sie dann hier. Die Anzahl, die Konzentration an Pflanzenschutzmitteln im Boden. Und da fanden wir dann das hier ist 0 Jahre Biobewirtschaft, das heißt, das sind konventionelle Parzellen. Und hier sind es dann Anzahl Jahre, dass Biobewirtschaftung stattfindet, bis 35 Jahre. Und man sieht, dass die Konzentration an Pflanzenschutzmitteln stetig abnimmt. Das ist eigentlich auch zu erwarten und logisch. Und ich glaube, hier haben wir auf die eine Parzelle haben wir bis 50 unterschiedliche Pflanzenschutzmittel gefunden, auf eine konventionelle Parzelle. Und man sieht einfach, wie länger man einfach Bio bewirtschaftet und man nichts appliziert, wie weniger die Konzentration wird. Wir haben auch Kupfer gemessen, weil Kupfer wird natürlich auch in der biologischen Landwirtschaft recht viel benutzt, um gegen Pilzkrankheiten. Und da haben wir eigentlich gefunden, das fand ich eigentlich sehr interessant, ist, dass die Menge Kupfer in Bio-Parzellen, im Grün, ist gleich groß wie die Menge Kupfer im Boden in konventionellen Parzellen. Und wir haben das dann gemacht in drei Standorten, in Kanton Vaud, das ist Westschweiz, bei Lausanne und Genf. Dann in Wallis haben wir das gemacht und im Raum Zürich. Und jeder Punkt ist wieder ein Rebberg, eine Parzelle. Und man sieht einfach meistens, dass die Kupfermenge ungefähr gleich ist zwischen Bio und konventionell. Das fand ich einfach, wir machen jetzt noch die mikrobielle Diversität und wollen testen, ob die mikrobielle Diversität beeinflusst wird vom Pflanzenschutzmittel und auch vom Kupfer. Das sind wir jetzt am Analysieren. Was wir dann auch gefunden haben, in diesem Ackerbaubetriebsnetzwerk, da haben wir die Anzahl Pestiziden haben wir gemessen und dann auf der X-Achse sehen Sie das, Anzahl Pestiziden von 5 bis 30 und dann haben wir die Anzahl Mikrizapilzen in Wurzel von Weizenpflanzen gemessen und dann fanden wir eine sehr klare negative Korrelation, das heißt, wie mehr Pflanzenschutzmittel es im Boden gab, wie weniger Mikrizapilze es gab und das war eigentlich für mich eine große Überraschung. Ich arbeite schon sehr seit langem an Mikrizapilze und wir wissen zum Beispiel, dass der Boden-pH, der Sauerkeit, Sauer Sauerkraut. Der Boden hat einen großen Einfluss auf die Menge Mykorrhizapilze, aber dass die Menge Bessicin so einen großen Einfluss hat, das habe ich nicht gewusst. Und das war für uns eine große Überraschung, dass auch die Korrelation so stark ist. Und das haben wir auch weiterhin wieder bestätigt in anderen Studien. Also, dass die Mykorrhizapilze, die können nicht so gut mit diesen Pflanzenschutzmitteln umgehen, sieht jetzt aus. Mykorrhizapilze reagieren negativ auf Pflanzenschutzmittel, aber es ist auch wichtig zu erwähnen, dass sehr viele Bakterien und auch sehr viele Pilze eigentlich kein Problem haben mit Pflanzenschutzmitteln. Das habe ich hier gezeigt. Das ist eine komplizierte Abbildung vielleicht. Das ist ein Heatmap. So, hier auf der X-Achse stehen die unterschiedlichen Pflanzenschutzmittel. Das heißt, jeder, hier ist Atrazin, Carbendazin etc., Giftphosphat. Und wenn es blau ist, das heißt, die Mikroorganismen, so jede Reihe hier ist ein Mikroorganismus, sind ganz viele Arten, das heißt, es gibt hier hunderte Arten. Und da sieht man zum Beispiel, dass bei Atrazin gibt es ganz viele Bakteriearten, das 16S, das sind Bakteriearten, ganz viele Bakteriearten, die eigentlich positiv reagieren. Und es gibt auch ein paar Arten, die negativ reagieren, aber mehrheitlich die meisten Bakteriearten reagieren positiv. Und für Pilze rechts, das ist ITS, das sind Pilze, die meisten reagieren positiv. Und das sind alles Arten, wir haben dann die genau geschaut, was für Bakteriearten und was für Pilzarten sind. Und dann zeigt sich, dass oft die Arten, die wir finden, dass die positiv reagieren, das sind dann auch die Arten, wovon es bekannt sind, dass sie auch Pflanzenschutzmittel abbauen können. Und das ist natürlich auch ganz interessant, so eine Studie. Man muss natürlich sagen, das sind Korrelationen, das ist keine kausale Beziehung und das muss man natürlich experimentell weiter bestätigen. Aber es zeigt ein bisschen, dass nicht nur Organismen negativ reagieren auf Pflanzenschutzmittel, es gibt auch einige, die positiv reagieren. Wir sind weitergegangen. Das ist eine Arbeit von Anna Edlinger. Da haben wir Bodenproben aus ganz Europa, von Schweden bis Spanien haben wir genommen. Die sind in der Schweiz transportiert. Die Bodenproben haben wir dann in einen kleinen Topf getan und dann haben wir ein Highflow Compartment und letztendlich kamen wir dann auch wieder zurück auf die Pflanzenschutzmittel. Da haben wir dann Phosphat reingetan und dann wollten wir wissen, ja, was bestimmt jetzt die Aufnahme von Phosphat auf so ein Compartment, wo nur die Pilzfaden reingehen können. Wir haben hier ein Sieb reingetan, ganz fein, 20 Mikrometer, da können die Pflanzenwurzel nicht durch, aber die Pilzfaden, die können durchwachsen. Und dann kann man schauen, ja, welche Faktoren bestimmen jetzt die Aufnahme von Phosphat aus diesem Compartment, wo nur Pilzfaden reingehen können. Und zuerst fanden wir zum Beispiel, dass die Anzahl Malen, dass Landwirte Fungizide benutzt haben, dass das die Diversität der Mykorrhizapilze reduziert hat. Also wenn sie dreimal hier rechts Fungiziden appliziert haben in einer Saison oder nullmal, dann sehen wir mit dreimal, gab es deutlich weniger Mykorrhizapilze. Die Diversität der Mykorrhizapilze war deutlich reduziert. Und dann haben wir auch gezeigt, was das dann bedeutet für die Phosphataufnahme. Und das sehen Sie dann hier rechts, hier wieder die Anzahl Malen, dass wir Fungizide appliziert haben, dreimal hier bis null. Und dann zeigt sich, dass die Aufnahmekapazität der Mykorrhizapilze mit 42% reduziert ist, wenn die Landwirte relativ oft Fungiziden eingesetzt haben. Das heißt, man setzt Fungizide ein, logisch gegen Krankheiten, aber es hat auch Nebenkonsequenzen, ist, dass diese Nützlinge, diese Mykorrhizapilze in Abundanz und Aktivität reduziert werden. Und dann haben wir links, sieht man dann auch so ein statistisches Modell und das will ich weiter nicht erklären, aber das zeigt sich, dass diese Applikation von Fungiziden auch einen wirklich negativen Einfluss hat auf diese Mykorrhizapilze in Ackerland. In Grasland hat es keinen negativen Einfluss, weil da wurden keine Fungiziden eingesetzt. Aber es zeigt ein bisschen, dass die Aktivität der Mykorrhizapilze von Fungiziden negativ beeinträchtigt wird. Und wir haben gerade jetzt auch diese Studien mit Lukas auf ganz europäischer Ebene und da zeigt sich auch wieder, dass die Mykorrhizapilze wirklich von Pestiziden beeinflusst sind. Ja, jetzt bin ich schon zu Ende gekommen. Meine Schlussfolgerungen, Bodenbiodiversität ist generell gut für Ökosysteme, aber natürlich nicht alle Organismen sind gut. Es gibt auch Krankheiten, die man lieber nicht hat. Dann haben wir gezeigt, dass Feldimpfungen mit Mykorrhizapilzen können die Erträge erhöhen, aber nicht immer. Was wir auch gefunden haben, dass sie die Widerstand gegen Krankheiten erhöhen können, aber was genau da abläuft, muss man noch besser verstehen und das sind wir im Moment auch am Erforschen. Als Schlussfolgerung, regenerative Landwirtschaft, konservierte Bodenbearbeitung und biologische Landwirtschaft fördert die Bodengesundheit. Das haben wir eigentlich deutlich gezeigt, das haben andere Leute auch schon gezeigt. Und ich denke, weitere Forschung ist immer noch nötig, um zu verstehen, wie man die Bodengesundheit am besten gezielt fördern kann. Und wir haben gefunden, dass Pflanzenschutzmittel die Mykorrhizapilze hemmen und auch ihre Fähigkeit, Nährstoffe aufzunehmen. Ja, ich wollte noch kurz das Projekt vorstellen, was Franz Bender auch schon mal vorgestellt hat. Das Projekt Beweisstück Unterhose, wo wir zusammen mit 1000 Teilnehmenden in der ganzen Schweiz haben wir versucht, die Bodenqualität zu erfassen und auch einfach die Öffentlichkeit bewusst zu machen, wie viel Bodenlebe es gibt im Boden. Und das war wirklich ein sehr erfolgreiches Projekt. 1000 Leute haben mitgemacht und es kam im Radio und Fernsehen und es ist eine sehr schöne und auch lustige Art natürlich, um einfach zu zeigen, dass etwas abläuft im Boden. Und jetzt bin ich schon zu Ende gekommen. Ich wollte Ihnen danken für die Aufmerksamkeit und auch natürlich sehr viele Leute von meiner Forschungsgruppe und viele Kollegen, Landwirte natürlich, die mit uns zusammenarbeiten und Sie nochmals für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
Danke, Marcel. Also vielen Dank für die Ausführungen, sehr, sehr, sehr interessant. Ich sind noch ein paar Fragen gekommen. Ich werde mal versuchen, auch einige Fragen zusammenzufassen. Beginnen wir mit dem letzteren Part, sozusagen mit deinen Analysen, was die Bodengesundheit betrifft, wo du dann in den Schlussfolgerungen gesagt hast, okay, regenerative Landwirtschaft und biologische Landwirtschaft fördert die Bodengesundheit und es gibt da riesige Schwankungsbreiten zwischen der Art und Weise der konventionellen Betriebe. Weil wir haben einfach der größte Anteil der Landwirte sind konventionell. Das heißt, die eigentliche Frage ist, denke ich, was sind die Maßnahmen, um eben bei den konventionellen Betrieben dort zu sein, in der obersten Fraktion, die du da gerade zeigst. Und ich glaube, das deckt sich auch ganz gut mit, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in Österreich gibt es so einen Verein, der heißt Bodenleben, das ist so wie Swiss No-Till. Und die haben kürzlich gemeinsam mit der Universität Innsbruck oder vor einem Jahr, glaube ich, ein Projekt begonnen, das heißt Bodenpioniere, wo Pionierbetriebe, was Conservation Agriculture betrifft und regenerative Landschaft und untersucht werden. Und da hat sich gezeigt, das ist eben nur ein Teil davon, dass die höchste Diversität in den Ackerböden gefunden wurde, bei den No-Till-Betrieben, die konventionell waren, und sogar eine höhere Diversität wie in dem Fall bei den Pionierbetrieben, die Bio sind, weil die halt einfach mehr Bodenbearbeitung machen. Was ich damit sagen will, ist, wie schaffen wir es sozusagen, welche Maßnahmen müssen wir setzen, dass wir so sind wie diese Pionierbetriebe, dass wir sozusagen in diesen, weil das ist, glaube ich, die brennende Frage, die Landwirte interessiert. Wie kann ich als konventioneller Ackerbauer dorthin kommen, wo ich die Bodengesundheit so gut wie möglich fördere? Das ist natürlich immer ein gewisses Abwiegen und Kompromisse, das ist immer so in der Landschaft, aber wie siehst du das?
Ja, gute Frage und ich kann da auch nicht perfekte Antworten geben. Ich habe da eine Folie eingefügt, was ich denke, das machen eigentlich auch schon sehr viele Landwirte, ist Gründünger, wenn es geht natürlich nicht, wenn Mais angebaut wird und dann im Ende Oktober oder so geerntet wird, aber wenn man Getreide hat und Gründünger im Winter, Bodenbedeckung, das ist wirklich sehr wichtig. Was wir auch gefunden haben, ein Faktor hier zum Beispiel, die Biobetriebe in der Schweiz, die haben, zumindest die Betriebe, die wir untersucht haben, die haben generell ein bisschen länger und mehr Kunstwiese, die haben eine diversifiziertere Fruchtfolge. Und wir haben vor allem auch gesehen, dass Kunstwiese, vor allem wenn man das ein, zwei Jahre hat, heißt auch Bodenruhe, das heißt die Regenwürmer können sich vermehren, werden stärker, es gibt auch etwas Kohlenstoffspeicherung, es gibt mehr Mykorrhizapilze, wenn man eine Kleewiese hat oder Grasklebwiese, Kunstwiese, dann hat man natürlich auch Stickstofffixierung und das allgemein sehr gut für die Bodengesundheit. Da ist natürlich, du hast das auch erwähnt, die Abwägung. Man hat, wenn man zum Beispiel ein vielloses Betrieb hat, dann bringt das vielleicht weniger, weil man kann einfach das Gras nicht benutzen zum Futtern. Das sind immer die schwierigen Fragen. Aber meine Antwort eigentlich auch, wir haben eine große Meta-Analyse gemacht, auch in Europa. Und da kam auch wieder Bodenbedeckung, auch im Winter, ist wirklich sehr wichtig. Und auch die Fruchtfolge, die Diversifizierung ist wichtig. Vor allem, wenn man eine sehr enge Fruchtfolge hat. Wenn man ein, zwei, drei Kulturen hat, dann lohnt es sich wirklich, vielleicht nach 6, 7 zu gehen. Wenn es möglich ist, natürlich auch ökonomisch gesehen.
Das heißt, Fruchtfolge und Diversität und aber der Faktor, den Boden weniger zu bewegen, also ja, No-Till.
Natürlich.
Wie siehst du den? Wie wichtig siehst du den?
In dieser Arbeit haben wir ist die No-Till nicht so gut abgeschieden. Eigentlich, man sieht die Bandbreite sehr groß, aber zum Beispiel in unser das ist hier unser Langzeitversuch, der Fast-Versuch, wo wir auf unter gleich genau gleiche Bedingungen sozusagen dunkelblaues Conventional Pflug und Direktsaat verglichen haben. Und da ist eigentlich, das ist eigentlich ganz spannend, wenn man diese unterschiedlichen Services anschaut, ist No-Till fast gleich gut wie Bio. Ist einfach natürlich, wenn der Erde zu schwer ist, dann will man natürlich so macht man Pflügen und dann kann es auch zu kalt werden, zu viel Verdichtung stattfinden. Da hängt es natürlich auch mit zusammen. Ja. Aber Direktsaat ist sicher positiv, auch die Kohlenstoffspeicherung ist tendenziell höher. Aber man hat manchmal auch Probleme mit Krankheiten und man muss natürlich Herbizide einsetzen, um die Unkräuter loszuwerden. Ja. Aber trotzdem, trotz Herbizide gibt es noch viel mehr Regenwürmer.
Ja, das heißt, das offensichtlich, das ist auch irgendwie logisch, ist No-Till nicht gleich No-Till, sondern es gibt dann noch eine Vielzahl anderer Maßnahmen und seien das jetzt Grunddüngungen und wie bewirtschaftet wird, die offensichtlich einen großen Einfluss haben, weil das ist, glaube ich, wichtig eben auch das festzuhalten, dass es da eben große Unterschiede gibt und was man versuchen kann, da zu den Pionieren sozusagen dazu hinzukommen, hinzuarbeiten.
Ja, was ich persönlich, es werden vielleicht nicht alle Leute gefallen, aber ich habe es auch gerne, wenn Landwirte einfach pragmatisch agieren. Man kann ein paar Jahre Direktsaat machen oder sehr reduzierte Bodenbearbeitung. Wenn man dann merkt, dass es nicht gut geht mit dem Boden oder dass es zu viel verdichtet, kann man auch mal wieder pflügen. Das ist kein irgendwo ein bestimmtes System, es ist zwischen, aber ich finde das, mir gefällt das noch. Ja, muss jeder selbst wählen, natürlich.
Natürlich, absolut. Ja. Also ich will mich da jetzt auch, ich will jetzt auch nie dogmatisch sein, das kann man nicht sein, glaube ich, in der Landschaft. Okay, zu dem Thema rund um die Mykorrhiza hat es auch einige Fragen gegeben. Eine Frage im Zusammenhang mit den Pflanzenschutzmitteln. Es ist ja so, es zeigt sich, okay, die Pflanzenschutzmittel haben einen negativen, können eine negative Auswirkung auf Mykorrhizierung haben. Wie weit ist es dann sogar, ist es sozusagen, gehören dann diese Betriebe tendenziell eher dazu, zu sagen, okay, es macht Sinn, Mykorrhiza zu fördern mit Impfungen? Oder ist es eher sozusagen, okay, na, das macht eigentlich noch weniger Sinn, weil ich mit dem Pflanzenschutzmittel das reduziere? Also gibt es da eine Anleitung?
Ist eine gute Frage. Wir haben eigentlich genauso gleich gedacht, alle Betriebe, die jetzt hier auf dem Bild zu sehen sind, diese 50 Betriebe, sind alles konventionelle Betriebe. Und wir haben dann konventionelle Betriebe gewählt, weil wir haben gemeint, da haben wir auch tendenziell weniger Mykorrhiza-Pilze gefunden, da ist mehr zu gewinnen. Weil in Biobetrieben haben wir einfach deutlich mehr Mykorrhiza-Pilze schon im Boden und da haben wir gedacht, da sind die Effekte weniger gut. Wir haben das nie untersucht, wir haben eigentlich dieses Jahr, vergleichen wir zum ersten Mal, wir haben jetzt etwa 10 Bioparzellen und 10 konventionelle Parzellen und schauen, ob das Impfungserfolg in Bioparzellen weniger gut ist als in konventionellen Parzellen. Wir wissen es nicht, aber hier haben wir genau bewusst eigentlich die konventionelle Parzelle gewählt, weil da die Mykorrhiza weniger allgemein sind und wir haben gedacht, da kann man mehr gewinnen.
Und die Master- oder Königsfrage meiner Meinung nach ist ja, ihr habt ja ein Modell zu erstellen, vorherzusehen, was die Beimpfung bringt. Wie geht das? Also wie einfach oder kompliziert muss man sich das vorstellen? Was wird da gemessen? Ja,
wir haben einfach, ich kann vielleicht mal ganz nach unten gehen, habe ich glaube ich gezeigt. Wir haben ganz viele Variablen gemessen. Genau hier. Wir haben einfach Pflanzen, wir haben ein Mikrobiom bestimmt, das heißt, wir haben dann das Vorkommen von individuellen Mikroorganismen, wissen wir, hier Pflanzenpathogen 1, Fusarium und so weiter, Pflanzenpathogen 2, das O2U, das ist ein Taxa, mikrobielle Biomasse haben wir gemessen, wir haben Kohlenstoff gemessen, N-Min haben wir gemessen, wir haben einfach alles, was wir gemessen haben, sozusagen in ein statistisches Modell gesteckt und dann haben wir eine Regression gemacht und versucht zu erklären, wie man einfach die Impfungserfolg vorhersagen kann. Ich muss sagen, ich selbst bin nicht überzeugt, das ist einfach das statistische Modell, hat eine Erklärung von 86% herausgespuckt. Aber wir haben, was wir noch nicht gemacht haben, das ist der nächste Schritt, den wir jetzt machen müssen, dass wir einfach auf eine Parzelle hingehen, da messen wir all diese Variablen und dann schauen wir, ob wir tatsächlich mit 86% vorhersagen können, ob es funktioniert oder nicht. Das haben wir noch nicht gemacht. Das ist der nächste Schritt. Weil das ist natürlich für die Anwendung total spannend, weil ein Landwirt will wissen, ja, für mich ist das vielleicht sehr interessant, oder vielleicht ist es für mich gar nicht so interessant, um diese Migrizapilze zu impfen. Aber es sieht so aus, es hat auch mit Bodengesundheit zu tun. Hier zum Beispiel ist vielleicht interessant, mikrobielle Biomasse ist rot. Das heißt, es hat eine negative Vorhersage. Das heißt, wenn die mikrobielle Biomasse hoch ist, dann hat die Impfung gar keinen Effekt. Das ist auch logisch, wenn der Boden gesund ist, wenn es sehr viel mikrobielle Biomasse gibt, wenn es viel Bodenlebe gibt, ja, dann kann man auch nicht mehr so viel verbessern. Und so gibt es eigentlich viel logische Faktoren. Was wir auch gefunden haben, ist, wenn die Erträge eher tiefer sind, dann hat es mehr Effekt. Die Erträge sind tief, weil es wenig Nährstoffe gibt oder vielleicht, weil der Boden ungesund ist, es ist viel Pathogene, die wir hier gefunden haben. Aber für uns, was auch wissenschaftlich am interessantesten war, dass das Vorkommen von Pathogenen, die Impfungserfolg so gut vorhersagt hat. Das Pathogen 1 und 2 und hier noch 3, die waren sehr wichtig.
Jetzt ist es ja so, wir messen ja oft gezwungenermaßen den Erfolg im Ertrag. Und es ist auch so, dass es da Untersuchungen gibt. Ich glaube, auf der TU in München forscht eine Forscherin an den unterschiedlichen Effekten zwischen den im konkreten Fall zwischen Mais, zwischen den Maissorten, also wie unterschiedlich die Maissorten oder die Pflanzen, die Kulturpflanzen, die wir haben, auf einem Mykorrhiza oder mykorrhizieren und somit Ertragseffekt haben. Wie wird das da berücksichtigt würdest du damit umgehen?
Sehr guter Punkt. Wir haben eine Sorte genommen. Wir haben kürzlich eine Masterarbeit hat das durchgeführt. Wir haben einfach etwa 15 Maissorten verglichen und es hängt sehr von der Sorte ab. Es gibt Maissorten, die relativ positiv auf Impfung durch Mykorrhizapilze reagieren und sind Sorten, die auch sehr unempfindlich sind sozusagen. Die Sortewahl ist sehr wichtig. Und was man mit Mais vielleicht weniger, aber auch mit Mais ein bisschen, aber hat diverse Studien, die haben gezeigt, dass die Züchtung, moderne Züchtung teilweise nicht für Mykorrhizapilze züchtet. Und dass die Merkmale, um eine gute Symbiose einzugehen, die sind ein bisschen verloren gegangen. Es hängt stark vom Aquakultur ab, aber das ist etwas, was man betrachten soll. Und ich hoffe, dass mit der Zeit vielleicht die Züchter das auch mehr berücksichtigen werden. Es ist natürlich logisch, dass man sich auf Krankheiten und Ertragsmerkmale konzentriert, aber ich denke, auch wenn man ein bisschen nachhaltiger produzieren will, wäre es auch sehr interessant und spannend zu schauen, dass man einfach Sorten hat, die sehr gute Symbiose angehen können mit Mykorrhizapilze, aber auch mit stickfixierenden Bakterien. Da gibt es noch recht viel zu tun.
Gibt es eine Möglichkeit, die Bodengesundheit auf eine einfache Art und Weise zu messen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist, die Bodengesundheit kann man auf 10 oder 20 unterschiedliche Arten messen. Wir haben einfach, wie wir es gemacht haben, wir haben einfach sehr viel gemessen und das haben wir dann in einen Parameter gesteckt sozusagen. Wie ich habe gesagt, organisches Material ist sehr wichtig. Ich denke, einfach Menge Kohlenstoff im Boden, das ist wirklich ein Hauptparameter. Die ist auch oft wieder positiv korreliert, wie mehr Kohlenstoff es im Boden gibt, organisches Material, wie mehr mikrobielle Biomasse es gibt. Das ist sicher eine Hauptvariable. Natürlich, Bodengesundheit hängt auch davon ab, was für Art Boden man hat, oder wenn man viel Sand hat oder viel Ton, das ist ganz unterschiedlich und das kann man nicht ändern, oder? Man muss damit leben, wie es ist. Das ist wichtig. Was wir aber gefunden haben, ich will sagen, wenn ich einfach bin, und das ist aber zu einfach, dann sage ich einfach, Bodenkohlenstoff ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil das korreliert mit vieles, aber wir haben auch gefunden mit unseren Bodengesundheit-Parameter, dass zum Beispiel Pathogene, Mykorrhiza, das erklärt viel mehr noch Varianz. Die Vorhersagekraft wird besser, aber Bodenkohlenstoff ist eine der Hauptvariablen, wenn man es ganz einfach halten will. Und man kann einfach sehen, ja, wenn man einen Acker hat, wenn man zum Beispiel Bodenbedeckung hat oder vielleicht Kompost gibt, wenn es ein bisschen dunkler wird, die Erde, dann weiß man, dass es sich verbessert.
Aber gerade das ist ja auch schwierig, weil ja der Kult, sozusagen der maximale Kohlenstoff- oder Humusgehalt im Boden ja abhängig von der Bodenart ist. Je leichter, desto weniger, je schwerer, desto mehr. Genau. Und das macht es ja natürlich auch schwierig. Vielleicht muss ich jetzt nochmal auf dieses Bodenpioniere-Projekt von dem Verein Bodenleben hinweisen. Die haben das so gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe, die haben im Boden, also sozusagen am Ackerboden, den Kohlenstoff gemessen, und dann haben sie versucht, immer irgendwelche unberührten sozusagen Feldreine oder Wiesenstücke, die ja die gleiche Bodenart haben, dort den Kohlenstoff gemessen und gesagt, okay, das ist eine Referenz, an die man sich maximal rankommen kann. Ist das ein Ansatz oder weil es macht ja einen Unterschied, ob ich einen Sandboden habe und dann mit 2% Humus schon zufrieden bin oder einen ganz schweren Tonboden,
ne? Ja, 100% einverstanden. Ja, das ist so. Das ist, denke ich, völlig abhängig vom Standort. 100% einverstanden. Das ist, denke, Grasland, das haben wir auch, ist auch kürzlich nochmal wieder veröffentlicht. Im Grasland hat man einfach deutlich mehr Kohlenstoff im Boden. Und wenn man dann einfach eine Parzelle nebenan hat, mit Grasland und vielleicht so ein 10 oder 20 Jahre oder länger Grasland, dann ist das eine gute Referenz. Sicher. Sehr pragmatischer Approach, ja.
Okay. Na gut, Marcel, vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit und für die sehr, sehr interessante Darstellung. Ich glaube, man kann viel davon mitnehmen, unter anderem, dass es sehr darauf ankommt, wie man wirtschaftet, wie der Ackerbau betrieben wird am Betrieb und welche Bodengesundheit man erreichen kann in den verschiedenen Betriebssystemen an sich. Ich glaube, dass wir da noch viel, viel lernen werden und auch in der Praxis neue Anwendungen kommen werden. Danke vielmals. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ich hoffe, wir hören oder sehen uns bald mal wieder. Das war sehr, sehr interessant und wünsche allen anderen auch noch einen schönen Abend und vielen, vielen Dank fürs Dabeisein.
Vielen Dank auch fürs Interesse. Vielen Dank, ist immer sehr interessant. Ja.
Danke, schönen Abend.
Vielen Dank. Ade.
Rethink Agriculture. Von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.